Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Willkommen zu Tatort Deutschland. Das ist der zweite Teil zum Fall Jody Arias, der jahrelang die Vereinigten Staaten in Atem gehalten hat. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Stefan Netzeband. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Solltet ihr Teil 1 verpasst haben, hört ihn am besten nochmal an. Aber wir haben auch eine kurze kleine Zusammenfassung, falls ihr jetzt zu faul seid.
Der 30-jährige Travis Alexander wird am 9. Juni 2008 bestialisch ermordet in seinem Haus in Mesa in Arizona gefunden. Ein paar Monate führte der gläubige Mormone eine ziemlich wilde Beziehung mit der Kalifornierin Jody Arias, bis er sich von ihr trennte.
Kurz bevor er mit seiner neuen Freundin Mimi zu einem Urlaub nach Mexiko aufbrechen will, finden Freunde seine Leiche. Die Ermittler stoßen im Anschluss auf eine Kamera am Tatort, genauer gesagt in der Waschmaschine. Den Chip kann die Polizei retten, obwohl jemand versucht hat, die Aufnahmen zu löschen. Die Bilder können also wiederhergestellt werden. Und was darauf zu sehen ist, das erzählen wir euch jetzt endlich.
Auf der Speicherkarte finden sich Nacktfotos von Travis und Jody. Die Aufnahmen sind mit einem Zeitstempel versehen. Das Foto, das um 17.30 Uhr aufgenommen wurde, ist das letzte, das Travis noch lebend zeigt, und zwar unbekleidet in der Dusche. 2 Minuten später zeigt ihn eine Aufnahme, wie er zusammengefallen in der Dusche hockt.
Also an dem Ort, an dem sich auch die Leiche befand, als die Freunde am Tatort waren. Travis' Ex, Jody Arias, meldet sich von sich aus dann bei der Polizei. Sie lässt sich zum leitenden Ermittler Esteban Flores durchstellen, den haben wir in der letzten Folge schon kennengelernt. Der war ja als einer der Ersten am Tatort. Sie habe davon gehört, was passiert sei, sagt sie am Telefon.
Jody will ihre Hilfe anbieten und sagt, dass sie Travis gut kannte und zuletzt vor einer Woche mit ihm gesprochen habe. Sie erzählt Flores, dass sie an dem Tag, an dem ihr Ex Travis getötet wurde, auf dem Weg zu ihrem neuen Freund nach Utah war. Also ihr Alibi.
Doch Flores beginnt, und wie sich zeigt, zu Recht, daran zu zweifeln. Nämlich als Freunde von Travis übereinstimmt, darauf hinweisen, dass Jody Arias möglicherweise die Täterin war. Sie erzählen ihm, dass sie durchgeknallt sei, als Travis Alexander mit ihr Schluss gemacht habe. Sie sei außerdem eine Stalkerin.
Die Ermittler reisen daraufhin nach Kalifornien, um Jody zu verhaften und ihre Fingerabdrücke zu nehmen. Am 15. Juli 2008 wird Jody Arias das erste Mal im Maricopa County in Arizona vernommen. Das Verhör läuft alles andere als gewöhnlich.
Als der zuständige Ermittler Flores zwischendurch den Verhörraum verlässt, fängt Jody an, Kopfstand zu machen. Dann macht sie weitere Yoga-Übungen. Sie versteckt sich unter dem Tisch, lacht vor sich hin, singt Here With Me von Dido und Oh Holy Night.
Until you're resting here with me, and I won't go. The stars are brightly shining. This is the day of our dear Savior's work.
Jody bleibt bei ihrer Version. Nicht in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein, nicht in der Nähe von Mesa, nicht in der Nähe von Phoenix.
Als die Ermittler ein Polizeifoto von ihr aufnehmen, diese typischen Mugshots, da fragt sie, ob ihre Haare richtig sitzen. Ihre Bitte, sich nochmal frisch zu machen, wird aber abgelehnt. Dann lächelt sie in die Kamera.
Unschuldig, charmant, nett. Diesen Eindruck gewinnt man zumindest vom Polizeifoto. Aber hier geht es um eiskalten Mord. Wie sehr Jody die mediale Aufmerksamkeit sucht, dazu kommen wir gleich noch.
Jody ändert übrigens ihre Version, nicht am Tatort gewesen zu sein. Als die Polizei ihr nämlich mitteilt, dass ihre Fingerabdrücke und lange braune Haare und eben auch die Nacktfotos gefunden wurden. Sie gibt plötzlich zu, am fraglichen Tag in Alexanders Wohnung gewesen zu sein. Dort seien sie und ihr Ex dann von 2 Eindringlingen überfallen worden, die sie angegriffen und schließlich Alexander getötet hätten. Der Ermittler fragt sie daraufhin, warum sie denn bitte niemanden um Hilfe gerufen hat in dieser Situation.
Sie sei außer sich vor Angst gewesen, so ihre Antwort. Doch das alles passt für die Ermittler nicht so recht zusammen und klingt wenig glaubwürdig. Dem angeblichen Angriff von maskierten Eindringlingen schenken die Behörden keinen Glauben. Jodie Arias wird wegen Mordes ersten Grades angeklagt.
Doch Jodie ist überzeugt, dass sie ihre Unschuld beweisen können wird. Als sie auf den Prozess wartet, gibt sie der TV-Sendung Inside Edition hinter Gittern ein ziemlich selbstsicheres Interview. Ihre Worte daraus haben wir euch zu Beginn der ersten Folge schon mal vorgespielt.
No jury is going to convict me.
Keine Jury wird mich verurteilen. Ich bin unschuldig. Das können Sie mir glauben.
Die Anhörungen, Verhandlungen und Vorbereitungen für den Prozess strecken sich. Das Beweismaterial ist enorm umfassend. Tausende Mails und Sprachnachrichten werden ausgewertet. Erst 5 Jahre nach der Tat wird es zum Prozessauftakt kommen.
2 Jahre nach der ersten Anhörung, im Jahr 2010, hat Jodie Arias eine neue Version zu erzählen. Sie habe Travis umgebracht, aber es sei Selbstverteidigung gewesen.
Ihre Anwältin bringt jetzt häusliche Gewalt ins Spiel. Jodie habe keine andere Chance gehabt, denn Travis hätte sie umbringen wollen. Sie habe im Bad seine Kamera fallen lassen und da sei er wütend geworden. Sie habe fliehen und sich verstecken wollen und in Travis' Kleiderschrank schließlich dann zur Waffe gegriffen.
Aber ihr werdet euch nicht wundern, auch diese Version kann Jodie nicht besonders glaubwürdig darstellen. Laut Gutachten wurde Travis erst erstochen, dann erschossen. Aber an die Messerstiche kann sich Jodie ja angeblich nicht mal richtig erinnern. Also, ihre Ausführungen passen nicht zu den Rekonstruktionen der Ermittler, die den Tathergang damit transparent gemacht haben.
Im Januar 2013 beginnt der Prozess. War es Notwehr oder vorsätzlicher Mord? Das müssen die Geschworenen herausfinden. Jodies Verteidigung bleibt bei der Darstellung, Travis habe sie körperlich und sexuell missbraucht. Doch Tonbänder, die vor Gericht abgespielt werden, sprechen nicht unbedingt dafür. Denn es klingt eher so, als habe Jodie den Sex mit Travis genossen. Und auch in ihren Tagebüchern wird mit keinem Wort Missbrauch erwähnt.
Bei diesem Prozess wird vor Gericht viel Intimes abgespielt. Wir haben ja eben Stichwort Tonbänder oder treffender vielleicht noch Aufnahmen, SMS, WhatsApp-Nachrichten wurden abgespielt und es gibt viele Verteidigungsstrategien. Neben häuslicher Gewalt bringt Jodie dann auch noch eine posttraumatische Belastungsstörung wegen der Misshandlung durch ihre Eltern vor. Und es geht auch um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie wirft eigentlich also alles in die Waagschale, was einem einfallen kann, um sich zu verteidigen.
Gegen die Version, Opfer einer toxischen Beziehung zu sein, sprechen viele Ungereimtheiten. Aber es gibt noch mehr merkwürdige Ereignisse.
Ich bin Holger Czapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, 3 Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
Darunter, dass Jodie mit mehreren Benzinkanistern nach Arizona gefahren ist. Die Annahme ist, dass sie keine Spuren hinterlassen wollte. Also keine Quittungen von Tankstellen in Arizona oder Aufzeichnungen von Überwachungskameras.
Spricht extrem für einen Vorsatz, einen lang gefassten Vorsatz. Und da ist noch was. Jodies Großeltern haben kurz vor dem Mord an Travis Alexander einen Einbruch in ihrem Haus gemeldet, bei dem eine Schusswaffe des Kalibers 6,35 mm Browning gestohlen worden sein soll. Mit einer Waffe des gleichen Kalibers wurde wenig später auf Travis Alexander geschossen.
Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall damit klar. Juan Martinez, der Staatsanwalt, fordert die Todesstrafe. In Arizona würde dafür die Giftspritze zum Einsatz kommen.
Jodie Arias could now be facing the death penalty.
I think the prosecutors are overreaching by going for the death penalty here. This is not the death. That's Nancy.
Guys,
the death penalty is funny to you, but it's not funny to me.
She took pictures of his dead body in the shower.
Yeah.
Die mögliche Todesstrafe heizt den Prozess weiter an. Eine attraktive junge Frau, die vor Gericht auf engelsgleiche Züge und eine weiche, freundliche Stimme achtet, soll hingerichtet werden. Sie wäre die erste Frau in Arizona.
Jodi Arias hat ihre Haarfarbe übrigens von blond auf braun gewechselt. Sie trägt jetzt eine Brille und ist modisch im Vergleich zu früher sehr dezent unterwegs. Also vom blonden Gift eher zum Mädchen von nebenan. Bei einer solchen Verwandlung wittern viele auch einen Strategiewechsel.
Der Prozess wird zu einem wahren Kräftemessen zwischen Jodi Arias und der Staatsanwaltschaft. Und Staatsanwalt Juan Martinez ist in dem Prozess so etwas wie eine Kultfigur. Er hat viele Bewunderer, aber sein Verhalten ist auch hoch umstritten. Jodi Arias nimmt er immer wieder richtig in die Mangel, zeigt ihr, wie sehr ihn ihre Aussagen zur Weißglut treiben.
Doch sie als Mörderin zu entlarven, ist nicht einfach, denn Jodi hat sich präzise vorbereitet.
Vom 4. Februar 2013 an ist Jodi Arias für 18 Tage im Zeugenstand. Sie verstrickt sich dabei in viele Widersprüche. So sei der Schuss auf Travis sofort tödlich gewesen. Aber wie hätte er sie danach noch angreifen sollen? Denn genau das behauptet Jodi im Prozess.
Bis ein finales Urteil fällt, wird es mehrere Anläufe geben. Denn als die Jury am 8. Mai 2013 zu dem Schluss kommt, dass Jodi Arias des Mordes ersten Grades schuldig ist, kann sie sich nicht auf ein Strafmaß verständigen. Man kennt das aus so spannenden Filmen. Es geht hier entweder um die Todesstrafe oder um lebenslange Haft, ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung.
Jodi Arias hat dagegen eine überraschend klare Haltung zu der ihr drohenden Todesstrafe.
Langlebigkeit liegt in meiner Familie. Ich bin ziemlich gesund, rauche nicht und würde wahrscheinlich sehr lange leben. Das ist also nichts, worauf ich mich freue. Ich glaube, dass der Tod die ultimative Freiheit ist und ich möchte meine Freiheit lieber so schnell wie möglich haben.
Aber Jodi Arias wäre nicht Jodi Arias, wenn hierauf nicht auch bald eine andere Version folgen würde. Plötzlich zieht sie eine lebenslange Haftstrafe der Hinrichtung vor und hat dafür kaum zu glaubende Argumente, die sie natürlich auch dem Gericht vorträgt.
Ich bin wirklich angewidert und von mir selbst abgestoßen. Ich bin entsetzt über das, was ich getan habe und ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, es rückgängig zu machen.
Sie könne der Gesellschaft noch viel Gutes tun. So würde sie zum Beispiel für den Rest ihres Lebens ihre Haare an Wohltätigkeitsorganisationen für Krebspatienten spenden. Sie hat außerdem ein T-Shirt designt, das sie im Saal hochhält. Darauf steht Survivor, Überlebende, ein Charity-Projekt für die Opfer von häuslicher Gewalt. Darüber hinaus zeigt sie auch ihre selbstgemalten Gemälde.
Tja, das ist kaum zu glauben. Ein wahres Feuerwerk. Des Wahns, muss man leider auch ein bisschen sagen. Eine verurteilte Mörderin will das Gericht davon überzeugen, was sie alles Gutes tun könne noch.
Ja, es ist auffällig, dass man bemerkt, dass Jodi Arias versucht, alle Karten zu ziehen, die sie in ein besseres Licht drücken könnten. So habe sie unter anderem auch Pläne für ein Recyclingprogramm, das laut ihr einen weitreichenden Einfluss auf den Planeten haben könnte. Kleiner geht's nicht.
Während sie auf die Entscheidung Todesstrafe, ja oder nein, wartet, gibt sie weiterhin Interviews. Und ich rede hier nicht von kurzen Statements. Ganze 40 Minuten spricht sie mit der ABC.
What do you think of this jury?
Was halten Sie von den Geschworenen? Es ist klar, dass die nicht viel von Ihnen halten. Ich frage mich, was Sie von Ihnen halten.
Ich weiß nicht, ich fühle mich ein wenig von Ihnen betrogen. Ich habe keine Abneigung gegen Sie. Ich hatte nur gehofft, dass Sie die Dinge so sehen würden, wie sie sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Sie das getan haben.
Die 12 Geschworenen können sich im Mai 2013 nicht auf die Todesstrafe einigen. Das Ergebnis muss immer einstimmig sein. Deswegen bekommt das Verfahren den Status Mistrial, also ein fehlgeschlagenes Verfahren.
Auch ein Jahr später, im Oktober 2014, entscheidet eine neue Jury wieder nicht einstimmig über die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft kann die Todesstrafe aber nur zweimal beantragen. 2015 kommt es zu einer weiteren Wiederverhandlung, bei der letztendlich der Richter über Jodi Arias Strafmaß entscheidet.
Am 13. April 2015 fällt schließlich 7 Jahre nach der Tat das Urteil über das Strafmaß. Jodi Arias wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Vor ihrer Verurteilung zeigt sie Reue.
Jodi Arias verbüßt ihre lebenslange Haftstrafe im staatlichen Frauengefängnis von Perryville in Goodyear, Arizona. Inzwischen ist sie 43 Jahre alt. Sie soll als Hilfskraft in der Bibliothek arbeiten.
Aber das ist noch nicht alles. Sie verkauft aus dem Gefängnis heraus auch weiterhin ihre sogenannten Charity-T-Shirts und ihre selbstgemalten Bilder.
Tja, liebe Freunde, was für ein Fall. So viele Wendungen, Lügen und Verstrickungen. Und falls ihr nach 2 Folgen noch immer nicht genug haben solltet von dieser Geschichte, dann schaut doch einfach mal auf YouTube oder auf den Streaming-Plattformen. Denn nach dem Urteil sind zahlreiche Filme, Dokus, Bücher und Podcasts entstanden.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln und Videos von ABC News, Inside Edition, CNN und Business Insider. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Euer Mirko
und euer Stefan.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.